Wir hören den Predigtext für diesen Sonntag weiter aus Lukas 1. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, siehe, von nun an werden mich selig preisen oder glücklich preisen oder segnen, preisen, gesegnet nennen alle Generationen. Ob damit die Marienverehrung gemeint ist, wie sie etwa in der katholischen Kirche zu finden ist? Diese Verehrung Marias, die ja schon sehr deutlich wird in den Bildern und Statuen mit der großen Maria und dem kleinen Jesus. Ob das die katholische Lehre über Maria rechtfertigt unter den Überschriften, ich zitiere, Maria, unser Leben, unsere Lieblichkeit, unsere Hoffnung, Maria, unsere Hilfe, unsere Fürsprecherin, unsere Beschützerin, Maria, unser Heil? Oder stimmt es, was in der katholischen Kirche gelehrt wurde? Ich zitiere aus einem offiziellen Buch. Sünder erlangen Vergebung allein durch Maria. Der fällt und ist verloren, wer nicht seine Zuflucht zu Maria genommen hat. Maria ist das Tor zum Himmel, weil niemand in dieses gesegnete Reich eintreten kann, wenn er nicht durch sie hineingeht. Der Weg zum Heil wird niemandem geöffnet, es sei denn durch Maria. Das Heil aller hängt davon ab, ob sie in der Gunst und dem Schutze Mariens stehen. Wer im Schutze Mariens steht, wird gerettet werden. Wer nicht, geht verloren. Unser Heil beruht auf dir. Gott wird uns ohne die Fürsprache Mariens nicht erretten. Wer wird einer Gnade teilhaftig, wenn nicht durch dich, o Mutter Gottes? Zitat Ende. Ist das im Sinne des Neuen Testamentes? Oder darf man das eigentlich alles nur von Jesus Christus sagen? Der Größere ist? Wie ist das mit diesen Marienbildern und Statuen, die verehrt werden, die Wunder tun? Wie ist das mit den Marienerscheinungen? Ist Maria wirklich die Königin des Himmels, wie sie bezeichnet wird und als die sie verehrt wird? Oder was ist davon zu halten, wenn der Papst Menschen oder Europa oder die ganze Welt der Maria weiht? Nun, ich denke, ich kann es kurz machen. Biblisch haltbar und biblisch zu rechtfertigen ist das alles nicht. Und wenn man mal genauer nachforscht, wie es dazu gekommen ist, kann man sehr schnell entdecken, dass sich hier ein heidnischer Kult um Muttergottheiten fortsetzt. Und das bedeutet, bei dem Ganzen handelt es sich biblisch gesprochen um einen Götzendienst unter biblischem oder christlichem Gewand, mit allen Folgen, die das hat. Anders kann ich es jedenfalls nicht sehen. Und wie gesagt, das zeigen auch die historischen Forschungen, die aufzeigen, wie es zu diesem Kult überhaupt gekommen ist. Heißt das nun, dass die katholischen Geschwister schlechtere Christen sind als wir Protestanten? Ganz bestimmt nicht. Im Gegenteil, es gibt vieles, wo sie uns überlegen sind und wo wir viel von ihnen lernen können. Ich denke zum Beispiel an die Ehrfurcht vor Gott und allem Heiligen. Sie haben ein ganz anderes Bewusstsein von der unsichtbaren Wirklichkeit, als wir das noch kennen. Sie wissen mehr davon, wie wunderbar Gott an und durch Menschen wirken kann, und sie können das auch anerkennen. Oder sie können Traditionen und Moderne, Altes und Neues viel besser miteinander verbinden, als uns das gelingt. Und in so manchen Punkten ist die katholische Kirche inzwischen viel lutherischer, als es die evangelische Kirche noch ist. Aber in Bezug auf die Marienverehrung hat sich etwas sehr Unbiblisches entwickelt und eingeschlichen. Und wenn man noch berücksichtigt, dass Maria ein jüdisches Mädchen war, und dass das Christentum sich aus der hebräisch-jüdischen Wurzel entwickelt hat, dann muss man sagen, es ist völlig undenkbar, dass solche Blüten aus der ursprünglichen hebräisch-jüdischen Wurzel entwachsen sind. Wie konnte es dann dennoch dahin kommen? Das hat viele Gründe, die ich jetzt nicht alle in einer Predigt nennen kann. Aber ein Grund ist, dass man hier auf einen Menschen schaut, statt auf Gott. Dass man auf einen Menschen schaut, statt auf den Gott, der in einem Menschen und durch ihn handelt. Und das ist etwas, was wir sehr grundsätzlich beachten sollten. Wenn wir auf Menschen schauen, statt auf Gott, dann werden wir in die Irre geführt. Das gilt immer. Ob die Menschen, auf die wir schauen und die wir verehren, nun große Stars sind oder Politiker oder Philosophen oder Pfarrer oder Fromme oder sonstige Heilige, ob wir selbst sind mit unseren Erkenntnissen und Gefühlen und Wahrnehmungen und unserem Glauben, wenn wir auf Menschen schauen statt auf Gott, werden wir in die Irre geführt. Sicher können Menschen Vorbild sein. Und auch Maria ist ein großes Vorbild. Und wir können viel von ihr lernen. Darauf komme ich gleich. Aber wenn wir bei den Menschen stehen bleiben und nicht weiterschauen hin zu Gott und Gott nicht unvergleichlich viel wichtiger nehmen als die größten und besten Menschen, dann werden wir zwangsläufig in die Irre geführt. Das Erste und das Letzte, wozu wir berufen sind als Menschen, ist, auf Gott zu schauen, ihn zu ehren, ihn anzubeten. Und wenn das klar ist, wird nach und nach auch alles andere klar. Und wir können alles andere einordnen und angemessen wertschätzen oder, wo nötig, auch kritisieren. Und ganz genau das können wir von Maria lernen. Und der Kult, der teilweise um sie getrieben wird, ist das ganze Gegenteil von dem, was sie selber gewollt hat und was sie geäußert hat, sofern wir es aus der Bibel wissen. Wir entdecken hier, Maria redet groß von Gott und klein und gering von sich selber. Meine Seele erhebt, eigentlich steht da, macht groß den Herrn. Er hat große Dinge getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und in Bezug auf sich selber, da redet sie von Niedrigkeit. Und sie bezeichnet sich als Magd, eigentlich Sklavin, das Niedrigste, was es gibt. Als Sklavin Gottes. Und wenn wir mit ihr dahin kämen, dann käme vieles ins Lot. Aber wohin sind wir gekommen? Wir sind dahin gekommen, dass wir uns ganz schnell selber als die Größten und den Maßstab aller Dinge sehen. Und dann eher Gott als unseren Diener. Wir entscheiden, was und wie viel wir glauben. Wir entscheiden, was Gott tun müsste, wie es richtig wäre, wie er es tun müsste. Wir erwarten, dass er unsere Gebete erhört und unsere Wünsche erfüllt und dass er die Welt und allen Schlamassel, den wir produziert haben, in Ordnung bringt. Dazu ist er doch da, oder? Und wenn er das nicht tut, na, dann hat sich das auch schnell mit Gott erledigt. Dann entlassen wir ihn oder manche erklären ihn gleich für nicht existent, weil er nicht unseren Vorstellungen entspricht, sich nicht nach uns richtet. Gott hat sich doch darum zu kümmern, dass ich mich wohlfühle und alles habe, was ich brauche, dass ich Freude habe, Spaß habe, schöne Erlebnisse, dass alles glatt geht. Und das alles kann man auch super geistlich und fromm ausdrücken, seine Ansprüche an Gott. Aber das ändert nichts daran, dass es das Gegenteil ist von dem, was die Bibel lehrt. Maria kommentiert das mit den Worten, Gott zerstreut die, die hochmütig in ihrer Gesinnung sind, in der Gesinnung ihres Herzens. Und deshalb ist so viel Durcheinander bei uns und auch so viel Spaltung. Aber, sagt sie, seine Barmherzigkeit währt von Generation zu Generation bei denen, die ihn fürchten, die vor ihm den größten Respekt haben. Vor Gott den größten Respekt haben, das ist in unserer Zeit schwierig, fast ausgestorben. Maria hatte das. Und sie wusste um ihre Niedrigkeit und sie wusste um die Größe Gottes. Er ist Herr, hat es sagen. Er ist Gott. Er ist der Heiland. Er hat angesehen. Er hat erwählt. Er, der Mächtige, hat große Dinge getan und so weiter. Und dazu konnte sie nur Ja sagen. Siehe, ich bin des Herrn Magd, eigentlich Sklavin des Herrn. Mir geschehe nach seinem Wort, einer ihrer bekannten Sätze. Und das ist das ganze Geheimnis. Und Christsein heißt eigentlich nichts weiter als genau dies. Siehe, ich bin des Herrn Magd, des Herrn Diener, des Herrn Arbeitnehmer, der Bibel eigentlich Sklave. Ich bin sein Eigentum. Ich stehe ihm zur Verfügung und mir geschehe nach seinem Wort. So rum wird's richtig. Nein, ich muss nicht groß sein. Ich muss nicht vollkommen sein, nicht angesehen. Ich muss auch nichts bedeuten. Ich muss nicht besondere Fähigkeiten haben, nichts von alledem. Es liegt doch gar nicht an mir. Es liegt doch alles an dem großen Gott, dass er durchkommt. Der ist doch nicht auf meine Fähigkeiten angewiesen, von mir abhängig. Ich bin von ihm abhängig. Und da kann er das Schwächste, das Kleinste, das Niedrigste gebrauchen und benutzen. Es liegt an ihm. Das wusste Maria. Vielleicht war sie das unbedeutendste Mädchen von ganz Nazareth. Ich sage Mädchen, sie war vermutlich noch sehr jung. Sie wusste, dass sie nichts war, dass Gott alles ist. Und gerade deshalb konnte sie dieses auserwählte Gefäß Gottes werden. Dieses auserwählte Gefäß Gottes, in dem Gottes Sohn als Mensch Form und Gestalt annahm. Und ich denke, das ist die erste Lektion, die wir hier lernen können, dass wir die Größe Gottes sehen und bekennen, dass wir ihm die Ehre geben und dass wir dann uns und alles andere in seinem Licht sehen. Und vermutlich kommen ja wenigstens 70% unserer Probleme daher, dass wir uns selber zu wichtig und Gott nicht wichtig genug nehmen. Je mehr wir uns selber groß machen, desto größer werden auch unsere Probleme. Und je mehr wir Gott groß machen, meine Seele macht groß den Herrn, je mehr wir Gott ehren, erheben, preisen, anbeten, desto kleiner werden unsere Schwierigkeiten. Maria war so schlicht, dass sie von Gott alles empfangen konnte, sogar seinen Sohn. Maria war so klein, dass sie das Größte den Größten empfangen konnte. Wir können Jesus nicht so empfangen und zur Welt bringen wie Maria, aber im übertragenen Sinne irgendwo schon. Also, dass wir Jesus, den Erlöser, in uns empfangen, in unserem Herzen, dass er in uns groß sein darf, groß werden darf, dass er in uns Gestalt gewinnt, dass da etwas von Jesus in uns zum Ausdruck kommt und dass er dann auch durch uns zu anderen kommt, so wie Maria den Sohn Gottes zur Welt brachte, dass Jesus auch durch uns zur Welt, zu anderen kommt. Das ist doch unsere Mission, das ist doch unsere Aufgabe eigentlich. Oder das, was Gott uns anvertraut durch seinen Geist. Und wie beginnt das? Ganz persönlich. Maria wurde von dem Engel, wir kennen die Geschichte, persönlich von Gott angesprochen. Vermutlich war sie da ganz allein. Und vor Gott müssen wir zunächst ganz allein stehen, egal wie viel noch um uns herum sind. Gott beginnt ganz persönlich, indem er uns anspricht, indem er zu uns redet und indem er uns etwas von sich anvertraut. Und dass wir das aufnehmen, ins Herz nehmen. Das kann Gott mit jedem von uns tun, will er tun. Und er beginnt nicht nur ganz persönlich, sondern er beginnt ganz tief innen. In unserem Geist. Was Maria hier sagt oder singt, das war nicht ein seelischer Kraftakt, dass sie Verstand, Wille und Gefühl zusammengenommen hat und dieses Gebet produziert oder zusammengedichtet hätte. Sondern im griechischen Urtext ist auch von den Zeitformen her ganz deutlich, dass es in ihrem Innersten, in ihrem Geist beginnt. Da steht, und das war das Erste bei ihr, zeitlich zumindest, mein Geist jubelt, mein Geist jaucht, mein Geist frohlockt über Gott, meinen Heiland. Man müsste eigentlich übersetzen, man kriegt das gar nicht so ins Deutsche, mein Geist ist hingerissen in seligem Entzücken über Gott. Das Wort, was da steht, bezeichnet Freude in ihrer stärksten Form bis hin zur Ekstase. Maria war keine steife Statue, die war regelrecht unnüchtern, müsste man sagen. Die war begeistert von Gott. Aber wie gesagt, es ist zunächst in ihr ganz innen gewesen, vom Geist Gottes hervorgerufen und nicht durch äußere Manipulation oder durch überschwängliches Temperament oder Musik oder irgendetwas verursacht, sondern ganz tief innen in ihrem Geist begann das. Darf Gott so in unser Allerinnerstes vordringen, wie bei Maria? Oder hat Gott sich mit äußeren religiösen Formen zufrieden zu geben, die wir uns antrainiert haben und die wir mit mehr oder weniger innerer Beteiligung vollziehen oder mitvollziehen? Maria fand regelrecht eine Explosion der Freude statt, weil sie von Gott besucht und auserwählt worden war. Und das findet dann auch äußeren Ausdruck und darf ihn finden. Wenn wir von Gott groß denken, nicht groß genug denken können und von uns Gott gegenüber jedenfalls klein und wenn Gott ganz innen beginnen darf und unser Geist durch Gott belebt und freigesetzt wird, dann gewinnen wir eine ganz neue Sicht der Dinge. Das Lied der Maria ist geradezu revolutionär, das dreht alles um, das wälzt alles um. Die Folge ist bei Maria eine moralische Revolution. Gott zerstreut die in der Gesinnung ihres Herzens Hochmütigen. Ja, christlicher Glaube bedeutet den Tod des Stolzes. Er hatte noch einiges zu tun. Dann spricht dieses Lied von einer sozialen Revolution. Gott stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Dann spricht dieses Lied von einer wirtschaftlichen Revolution. Die Hungrigen füllt Gott mit Gütern und lässt die Reichen leer. Warum ist diese dreifache Revolution trotz vieler Christen und Kirchen nicht um die Welt gelaufen? Bis heute nicht. Wahrscheinlich, weil wir nicht von Maria gelernt haben. Weil wir Menschen und einschließlich uns selbst als Menschen eben wichtiger nehmen als Gott. Und weil wir das Äußere oft wichtiger nehmen als das Innere, auch in religiöser Hinsicht. Wir könnten dann wirklich menschlich leben, im Vollsinn des Wortes, wenn wir Gott als Gott anerkennen würden, im Vollsinn des Wortes. Wir sind dann wirklich Menschen, wenn Gott wirklich Gott ist. Das Äußere würde dann neu und käme in Ordnung, da würden Revolutionen stattfinden, wenn unser Innerstes von Gott angerührt und erneuert würde. So rum ist die Reihenfolge in der Bibel. Maria war sich der Größe Gottes bewusst und ihrer eigenen Niedrigkeit. Gott konnte ihren Geist im Innersten anrühren, woraufhin ihre Seele Gott pries und der Körper das ausdrückte. So wurde Maria ein Gefäß der Gegenwart Gottes. Maria ein Gefäß der Gegenwart Gottes. Und das darfst du auch sein. Das ist deine Bestimmung. Und das kannst du an Maria ablesen, lernen, wie das geht. Und daraus ergibt sich eine neue revolutionäre Sicht der Dinge, deren Umsetzung heute genauso nötig wäre wie damals. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Gott, du bist die Quelle der Freude und der Ursprung des Heils. Bitte komm in unsere Traurigkeit und Heillosigkeit. Du erwählst das Niedrige und verstößt das Hochmütige. Lass uns erkennen, wer du bist und wer wir sind. Du tust mächtige Dinge. Bitte öffne uns die Augen dafür. Du bist heilig. Bitte komm mit deinem Geist, dass wir dir ähnlich werden. Du bist barmherzig. Bitte komm und erneuere unsere Herzen, dass wir niemanden mehr verachten, sondern allen deine Liebe weitergeben. Du bewertest vieles umgekehrt wie wir und willst Gerechtigkeit. Hilf uns, Gerechtigkeit zu leben, dort, wo wir verantwortlich sind. Und hilf den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, ihre Gebiete ebenfalls in deinem Licht zu sehen und nach deinem Willen zu ordnen. Ja, und gedenke deiner Barmherzigkeit und hilf deinem Diener Israel auf, wie du geredet hast zu den Vätern, zu Abraham und seinen Kindern. Und errichte du so weltweit deine Herrschaft durch Jesus, deinen Sohn, dessen erstes Kommen wir bald feiern dürfen und dessen Wiederkommen wir erwarten.